Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Also da sieht man einfach auch, wie attraktiv anscheinend der Sport für auch Free-TV-Sender sein kann, dass die sich so krass darum bemühen.
Sky ist immer noch der Haifisch in diesem Becken, aber es ist eben so ein Fingerzeig. Wenn die Einschaltquoten stimmen, dann werden da auch mehr Spiele im Free-TV zu sehen sein. In Deutschland, da folgen wir der Systematik des Begriffes dualer Sportmarkt. Es ist durchaus wichtig und lohnenswert, dass wir Großveranstaltungen nach Deutschland bekommen, weil die eben enorm viel Wertschöpfung in die Region und dann in die Volkswirtschaft bringen.
Ich glaube, da ist es vor allem ganz wichtig, dass die einzelnen Regionen gucken, was können wir, weil man da und da genau diese Sportart perfekt ausüben kann.
Sportbusiness Kompakt, der Podcast der IST-Hochschule.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Sport Business Kompakt. Schön, dass ihr weiter fleißig dabei seid und zuhört. Da freuen wir uns wirklich jede Woche drüber, auch über euer zahlreiches Feedback und eure Anregungen. Macht da gerne weiter. Und damit ihr auch was habt, worüber ihr sprechen könnt, eure Meinungen austauschen könnt, würde ich sagen, wir reden gar nicht länger weiter drüber und fangen direkt an mit dem Blick auf die Sport Business Woche.
Unser Blick auf die Sport Business Woche.
Hi Lennart, hi Community. Ich glaube, wir werden arbeitslos, Lennart. Es gibt jetzt einen neuen Podcast, der uns vielleicht den Rang abläuft.
Ui.
Ja, der Kicker macht jetzt einen Podcast mit zwei Frauen, Valeska Homburg und Anna-Sara Langer. Die machen jetzt jeden letzten Freitag im Monat für Kicker einen Female View on Football. Das heißt, der weibliche Blick auf den Fußball. Und ich muss sagen, die erste Folge, wo sie mit Mainz-Trainer Bo Svensson gesprochen haben, der war schon ziemlich cool. Müssen wir Angst haben?
Also Bo Svensson kann ja auch gerne mal hier vorbeikommen, dann können wir mal gucken, wie wir das machen.
Da betteln wir ein bisschen.
Hä? Genau, ne, finde ich cool, dass es auch mal jetzt so ein Podcast oder so ein Fußball-Podcast auch von zwei Frauen geführt gibt. Stelle ich mir super spannend vor. Ist wahrscheinlich auch mal eine andere Perspektive, andere Meinungen. Finde ich super interessant und kann, glaube ich, auch echt ein Erfolg werden.
Es ist eben nur anders. Man kann nicht sagen, Frauen machen das jetzt besser als Männer, aber das, was ich da mitbekommen habe, die haben eben geschafft, den Trainer so aus dem Privatleben ein bisschen herauszulocken. Und es war interessant. Sie haben ganz wenig über Fußball gesprochen, sondern den Menschen vorgestellt. Das könnten wir beide auch.
Locker, locker. Nee, ich glaube, da geht es dann auch viel mehr um die Hintergründe. Vielleicht werden dann auch Fragen gestellt, die vielleicht keine Ahnung, bei Kicker Meets Saison nicht so krass gestellt werden oder was auch immer. Aber finde ich super interessant, muss ich auf jeden Fall auch mal reinhören.
Wir drücken den Bunny Daumen.
Definitiv, da sehen wir jetzt auch keine große Konkurrenz für uns, keine Sorge. Genau, eine andere Sache, die interessant ist, ist, dass ProSiebenMax jetzt die NHL live und exklusiv im deutschen Free-TV zeigt. Und da habe ich direkt dran denken müssen, wie ja diese Fernsehsender Sport jetzt übertragen. Es gibt so früher, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber früher war es für mich so, es gab mit Premiere einen Pay-TV-Sender und dann gab es Sport 1 und Eurosport. Punktuell hat mal vielleicht ARD oder ZDF irgendwas übertragen, aber es gab eigentlich diese drei Sportsender. Mittlerweile, es gibt Sky als Pay-TV, dann kommt The Zone, Amazon Prime, dann gibt es Sport 1 und Eurosport immer noch. RTL zeigt viele Länderspiele und jetzt ProSiebenMax auch nochmal NHL dazu. Also da sieht man einfach auch, wie attraktiv anscheinend der Sport für auch Free-TV-Sender sein kann, dass die sich so krass darum bemühen. Und wie gesagt, ProSiebenMax zeigt die NHL jetzt live und exklusiv.
Genau, finde ich auch super. Sind zwar nur 18 Spiele in der Liga, Sky ist immer noch der Haifisch in diesem Becken, denn bis zur Saison 2024-25 zeigt Sky eben 300 Begegnungen pro Saison live. Aber es ist eben so ein Fingerzeig. Wenn die Einschaltquoten stimmen, dann werden da auch mehr Spiele im Free-TV zu sehen sein.
Definitiv.
Ja, und was wir uns auch nochmal angeschaut haben, ist der VfL Bochum, der Aufsteiger, einer der beiden Aufsteiger in diesem Jahr. denn die haben mit ihrem Trainingslager erstmals Südtirol bereist und waren ganz beeindruckt von der Ferienregion Bruneck und haben jetzt überlegt, mit denen also nicht nur das Trainingslager weiter fortzuführen, sondern eine Kooperation durchzuführen. Das heißt also, es gibt eine Partnerschaft, eine Tourismuspartnerschaft zwischen der Ferienregion Bruneck und VfL Bochum.
Macht sicherlich für beide Seiten Sinn, für VfL Bochum immer gut, so einen Ansprechpartner quasi zu haben als Partner, wo man sein Trainingslager machen kann, wahrscheinlich auch dann zu besseren Konditionen, wenn man Partner ist. Ja, und für die Ferienregion Bruneck wahrscheinlich auch ein Imagegewinn, mit so einem sympathischen Verein wie dem VfL Bochum zusammenzuarbeiten, macht sicherlich Sinn. Falls ihr euch wundert, warum so eine Meldung jetzt auf einmal im Blick auf die Sport-Business-Woche ist, das hat nämlich mit unserem Thema der Woche zu tun. Wir gehen nämlich direkt darüber.
Das Thema der Woche.
Genau, du hast das Wort gerade schon einmal kurz im Mund genommen, Tourismus. Und zwar ist unser Thema der Woche heute der Sporttourismus. Gerd, wie immer zu Beginn unseres Themas der Woche, erzähl mal kurz, was zählt denn zu Sporttourismus, was müssen wir darunter zu verstehen und wie unterscheiden wir auch die beiden Seiten passiven und aktiven Sporttourismus?
Leider ist eine klare Abgrenzung, Definition des Begriffes Sporttourismus wirklich nicht leicht. Einige sagen, wenn eine Übernachtung, mindestens eine Übernachtung dabei ist, dann ist es Tourismus. Wiederum andere sagen, wenn der Anlass mit sportlicher Betätigung zu tun hat in der Freizeit, dann ist es Tourismus. Im Amerikanischen, in der Scientific Community, unterscheidet man zwischen Hard Sport Tourism und Soft Sport Tourism, womit gemeint ist, dass bei Hard Tourism der Besuch von Veranstaltungen gemeint ist, also passiver Sportkonsum, und bei Soft eben das persönliche Durchführen, also zum Beispiel Segelwochenende in Südschweden oder Golfwoche in Andalusien, das versteht man darunter. Und in Deutschland, da folgen wir der Systematik des Begriffes dualer Sportmarkt. Also wenn ich zu einem Sportevent hinfahre, dann ist es Sporttourismus. Also das wäre auch jedes Bundesligaspiel. Und wenn ich insofern selber Sport treibe, in der Freizeit, im Urlaub, dann ist es eben der aktive Sporttourismus.
Okay, also haben wir echt wirklich zwei Seiten von dem sprechen, einmal aktiv, passiv. Und jetzt in Deutschland ist es auch nicht so, dass man da unbedingt eine Übernachtung oder so bei haben muss. Das reicht, wenn ich, sag ich mal, mit dem Zug oder so 2 Stunden zum Fußballstadion fahre, davor eine Bratwurst esse, einen Schal kaufe, dann das Spiel betrachte. Das ist halt für die Region, das muss man auch mal sagen, der Sporttourismus ist halt wirklich für die Regionen, die dieses anbieten, super wichtig. Also du hast halt richtige Wertschöpfungseffekte, Beschäftigungseffekte, so viele Unterschiede, die da reinkommen. Sag mal, was auch indirekt mit so einem Sportevent zusammenhängt. Wenn du zum Beispiel, ich sag mal, ich gehe ja gerne immer auf Schalke ein, ist ja mein Herzensclub. wenn zum Beispiel ein Schalke-Fan, sag ich mal, in München wohnt und er möchte gerne ein Spiel besuchen, dann fährt er ja nicht die 7 Stunden zum Spiel und fährt die 7 Stunden wieder zurück. Der sucht sich dann ein Hotel in Gelsenkirchen und davon profitiert auch wiederum die Region. Das heißt, Sporttourismus, die ganze Reise muss nicht nur mit dem Sport zusammenhängen, aber wenn der Anlass Sport ist, dann kann darüber hinaus so viel Wertschöpfung für die Region entstehen. Das heißt, die Bedeutung vom Sporttourismus sollte auf keinen Fall unterschätzt werden.
Genau, also die Umwegrentabilität, das ist der Begriff, der hier eine Rolle spielt. Das ist für Bruneck, dem VfL Bochum, da für 2 Wochen alles zu sponsern, relativ wenig im Vergleich zu dem Mehrfachen, was sie bekommen, an eben der Belebung der regionalen Wirtschaft, sei es Gastronomie, Übernachtung, auch das Thema Merchandising.
Glaube ich auch. Und auch für die Vereine, die sowas anbieten, zum Beispiel weiß ich auch wieder, dass Schalke zum Beispiel immer mal wieder nach Österreich fährt und die bieten den Fans halt an, kommt halt einfach mit uns und dann ist man da eine Woche mit im Trainingslager, ist da im Hotel drin, hat dann natürlich über den Verein irgendwelche Möglichkeiten. Aber ich denke mal, dass die Fans dann zwischendurch auch mal, was weiß ich, in den Bergen wandern gehen oder Canyoning oder sowas machen, was man halt in Deutschland nicht machen kann. Das heißt, Vereine bieten sowas auch mit an und so eine Reise ist dann halt auch theoretisch Sporttourismus.
Der Riesenmarkt des Sporttourismus haben die professionell organisierten Vereine längst erkannt. Es gibt also ein FC Bayern München Travel GmbH, es gibt ein Freunde der Nationalmannschaft Reiseveranstalter. Das heißt, die wissen, dass das Interesse da ist und man hat den Eindruck, wenn man dort eben bucht, man ist nah an der Mannschaft oder nah an einem Trainerteam und man hat ein bisschen das Feeling von dem ganzen Geschehen. Deshalb werden da auch Profis gesucht, die wir hier an der Hochschule ausbilden.
Aber es gibt auch, also es geht auch aktiv aus der Fanszene heraus teilweise. Ich habe jetzt wieder, ich weiß, ich bleibe immer bei Schalke, aber es war vor 2, 3 Wochen, da hat Schalke unter der Woche gegen 1860 gespielt im Pokal und 2 oder 3 Tage später gegen Heidenheim. Das heißt, die sind da im Süden geblieben und viele Fans haben gedacht, okay, mache ich da quasi einen Kurzurlaub raus, fahre erst nach 1860, gucke mir das Spiel an, dann mache ich irgendwie 2, 3 Tage Urlaub in München oder so und dann nehme ich das Spiel in Heidenheim auch mit. das ist ja auch theoretisch Sporttourismus, weil man quasi aktiv aus der Fanszene heraus so einen Urlaub mit dem Sport verbindet.
Genau, und das sind ja die anlassbezogenen, also Sport-Event-anlassbezogenen Aktivitäten im Tourismus. Wir haben uns mal eine Zahl rausgesucht. Bei der Europameisterschaft 2016 gab es 613.000 Besuche. Und das bedeutet eben einen Umsatz von 1,22 Milliarden Euro durch die Touristen, die da waren. Also es ist durchaus wichtig und lohnenswert, dass wir Großveranstaltungen nach Deutschland bekommen, weil die eben enorm viel Wertschöpfung in die Region und dann in die Volkswirtschaft bringen.
Definitiv. Ich glaube, wir sind gerade so ein bisschen abgeschweift in den passiven Sporttourismus. Interessant wäre auch mal zu gucken, wie so der aktive Sporttourismus ist. Das heißt, ja, das muss nichts mit einem Profisport zu tun haben, sondern Leute, die halt in Urlaub fahren und da unbedingt gerne dann Sport oder Wellness machen. Es gibt nämlich die Zahl, dass der Wellness- und Gesundheitsurlaub 2019 mit 11% unter den Top 10 der Kurztrips war. Das heißt, dass die Leute Wellness und Gesundheit als Anlass nehmen, in den Urlaub zu fahren. Finde ich auch, oder eine andere Zahl, 14,7 Millionen Wellnessreisende. Das sind schon Zahlen, die wieder deutlich machen, wie wichtig der Markt ist.
Das ist der Punkt. 11% von was und wie viel? Ich meine, 11% ist eine Angabe, klar. Aber stell mal vor, knapp 15 Millionen Menschen nutzen ihre Freizeit, um das mit Wellness zu verbinden. Und zwar wirklich aktiv. Ne? Das heißt, die machen Ayurveda, die machen Pilates, die machen wirklich Wellness damit. Also, und das ist, wie wir alle wissen, nicht ganz preiswert. Da kommt also einiges zusammen. Wir haben auch dazu eine Zahl, dass weltweit 808 Milliarden US-Dollar Umsatz im weltweiten Wellness-Tourismusmarkt umgesetzt wird. Wenn wir uns darum nicht kümmern als Ökonomen oder als Sportmanager und Manager, dann weiß ich auch nicht. Es ist übrigens auch eine Begründung, warum wir als Wahlpflichtmodul Sport, Tourismus, also die Verbindung unseres Fachbereiches Sport und Tourismus anbieten, um genau diese Lücke, wobei es ja eine große Lücke ist, auch mit Profis zu besetzen.
Ich wollte gerade sagen, Lücke ist schon fast der falsche Begriff dafür, weil der Markt wirklich so riesig ist. Und ich glaube auch, dass der Markt tatsächlich unterschätzt wird, weil viele da gar nicht dran denken, okay, ich fahre in Urlaub, mache Sport, aber viele denken gar nicht darüber nach, das ist jetzt aktiv Sporttourismus. Und wenn man sich auch mal so die Hauptgründe anguckt, warum Leute im Urlaub Sport treiben, dann sind das einerseits, viele sagen, okay, ich gehe joggen, um mir gleichzeitig die Region anzugucken. Ich mache das, um mich zu erholen oder um meine Fitness im Urlaub aufrechtzuerhalten. Manche sagen auch, endlich habe ich mal Zeit, ohne den Arbeitsalltag, um Sport zu treiben. Und viele wollen auch ihre körperliche Ästhetik im Urlaub nicht verlieren. Das heißt, es gibt auch viele verschiedene Beweggründe, warum die Leute letztendlich dann im Sport auch aktiv Sport treiben.
Ja, ganz aktuelles Beispiel war ja auf Mallorca jetzt der Marathon gewesen. Und dann kommen die Teilnehmer nicht einfach nur zum Lauf, sondern die bleiben dann eben eine Woche, in dessen Rahmen dann eben der Lauf stattfindet. Und dann erkunden die eben auch die Region und erholen sich.
Ja, das ist ja auch dieses Aktive, was dann halt auch wieder für die Region weiterum oder wiederum andere Effekte wie Beschäftigungseffekte, weil die Leute müssen ja dann auch außerhalb des Sports irgendwie von Leuten betreut werden, die zum Beispiel irgendwas anbieten. Was ich immer interessant finde, wenn man sich auch die Sportarten anguckt, weil wenn ich drüber nachdenke, wir haben auch mal mit der Familie einen Urlaub in Österreich gemacht und da hat man Sportarten gemacht, die man hier niemals machen würde. Also man spielt nicht Fußball oder was auch immer, sondern man macht Sachen, die wirklich für die Region sinnvoll sind, zum Beispiel wie Wandern oder Skiurlaub oder sowas. Das sind halt dann Sportarten, die vielleicht im Alltag nicht so gemacht werden.
Oder Tauchen, ne?
Tauchen, genau. Wenn wir uns mal angucken, was die beliebtesten Sportarten sind, sind Wandern. Gut, leichte Betätigung wie Joggen geht natürlich immer und überall. Dann auch gerne in so einem See oder im Meer baden, Radfahren durch die Wälder oder durch Berge. Tauchen, wie du gerade gesagt hast, dann halt Ski und Snowboard. Und tatsächlich ist auch Golfen eine beliebte Sportart, dass viele sagen, okay, wir fahren in die Türkei, da sind tolle Golfplätze und machen da einen Golfurlaub. Ja, super interessant, wie vielfältig auch die Sportarten sind.
Genau, und die hängt mal von der Saison ab. Also jetzt gerade beginnt ja die Zeit, wo man in Deutschland so gut wie nicht attraktiven Golf spielen kann, weil eben das Wetter es nicht hergibt. Und jetzt wird eben Andalusien und Portugal und Türkei und Griechenland, Zypern, die werden jetzt alle bevölkert von Deutschen oder von Zentraleuropäern, die dann dort ihren Urlaub mit Golf verbinden. Ich glaube, man muss wirklich gut aufpassen, dass man nicht nur sagt, ja, ich bin im Urlaub und ich mach mal morgens ein Lauf am Strand. Das ist, glaube ich, kein Sporttourismus. Also es ist eben schwer zu sagen, wo ist die Grenze.
Meinst du, weil da keine ökonomische Verbindung mit besteht oder warum?
Er macht etwas, was er sonst im Alltag nicht machen kann. Ne? Geht er eben wandern oder geht eben spazieren oder eben joggen oder mal eine Viertelstunde ins Meer baden. Aber das ist für mich jetzt noch kein Sport. Das ist eine sportliche Betätigung, aber noch kein Sporttourismus. Aber es ist schwer abzugrenzen.
Definitiv, vor allem wenn du überlegst, okay, zum Beispiel in Österreich, ich gehe jetzt in den Wäldern oder in den Bergen wandern. Da hast du natürlich auch irgendwelche Hütten, die Getränke oder Essen anbieten. Die Leute gehen wandern und gehen dann auf die Hütte. Zu der Hütte wären sie aber niemals gegangen, wenn sie nicht die Sportart in Anführungsstrichen wandern gemacht hätten. Das heißt, es ist da wieder dieser indirekte Effekt, dass die Leute dadurch, dass sie Sport machen, wieder woanders Geld investieren für das Essen oder für die Getränke auf der Hütte.
Dafür braucht man eben Profis, die das erkennen. Wo ist die Wertschöpfungskette? Wo können wir was miteinander verbinden? Wo ist Gastronomie, Hotellerie, Travel Management und Sporttourismus in einer Einheit, also holistisch zu betrachten, wo wir reingehen können?
Oder auch wenn die Leute merken, mir fehlt vielleicht ein Wanderstock, der vor Ort in Österreich dann gekauft wird. Das sind halt auch alles Effekte, die da irgendwie mit eintreffen. Eine andere Zahl, die ich gerne noch mir aufgeschrieben habe, ist, dass der Sporttourismus jährlich hier in Deutschland 12 bis 15 internationale Ankünfte bewirkt.
Millionen.
Habe ich nicht Millionen gesagt?
Hast du gesagt, weiß ich jetzt nicht. Entschuldigung.
Ist auch egal, alles gut. 12 bis 15 Millionen internationale Ankünfte. So, jetzt haben wir es. Genau. Und es ist tatsächlich ein jährliches Wachstum von 6% vorhergesagt. Das heißt, der Markt ist auf jeden Fall noch nicht gesättigt, da geht immer mehr. Und wahrscheinlich wird es jetzt, nachdem Corona hoffentlich irgendwann vorbei ist und Reisen noch besser möglich wird, wieder richtig anlaufen. Kann man nur hoffen. So, was jetzt auch richtig anlaufen wird, du ahnst es schon, sind die klassischen drei Fragen.
Drei Fragen an Gerhard.
Genau, das hatte ich gerade schon einmal kurz angedeutet, dass ich das glaube, aber mal deine Meinung dazu. Glaubst du, dass die Bedeutung des Sporttourismus auch von einzelnen Regionen vielleicht unterschätzt wird?
Das glaube ich schon, denn es gibt ja strukturschwache Regionen, die aber durchaus attraktiv sind, um dort Sport zu betreiben. Das Thema Reiten im Urlaub haben wir noch gar nicht besprochen. Outdoor-Sport war letzte Woche unser Thema. Aber das sind so Dinge, wo man etwas kompensieren kann, was man industriell nicht hat. Also von daher würde ich sehr gut finden, wenn man wirklich mal eine SWOT-Analyse jetzt beispielsweise in verschiedene Regionen durchführt. Wo ist Sporttourismus machbar, weil eben Industrie und urbanes Leben nicht vorhanden ist?
Ich glaube, da ist es vor allem ganz wichtig, dass die einzelnen Regionen gucken, was können wir, und dass die dann wirklich richtig darauf eingehen und nicht einfach sagen, okay, wir müssen das anbieten, sondern wirklich, dass sie sich auf ihre Stärken fokussieren und dass die Leute dann dahin fahren, weil man da und da genau diese Sportart perfekt ausüben kann.
Und ich glaube, ein Aspekt kommt noch hinzu, es hat immer mit Kultur zu tun. Du hast vorhin erwähnt, es gibt Tätigkeiten, sportliche Betätigungen, die wir nicht kennen, weil sie eben in Südeuropa oder Nordamerika ausgeübt werden. Und das verbindet man damit. Man erlebt praktisch die Kultur eines anderen Landes mit Sport zusammen.
Meine zweite Frage wäre, glaubst du, dass Randsportarten im Sporttourismus eine höhere Bedeutung haben? Und wieso könnte das so sein, wenn es so ist?
Ja, ich mag den Begriff Randsportart ja nicht, weil es gibt ja keinen Sport am Rande von was. Also jeder, der einen Sport ausübt, sagt, das ist mein Sport am Rand von was. Aber ich weiß, was du meinst, also am Rande der medialen Aufmerksamkeit. Aber das ist, glaube ich, gerade hier nicht der Fall. Ne? Die wollen ja nicht im Fernsehen übertragen werden, wenn die da baden gehen oder wenn die wandern. Es hat also hier eine Entkoppelung von der medialen Vermarktung. Und deshalb ist es gerade eben nicht Randsportart, sondern eben Hauptsportart in der Region.
Okay, macht Sinn. Aber also wenn ich jetzt mal kurz gucke, ich meinte jetzt mit Randsportart, gut, ich hoffe, ich habe dich mit dem Begriff nicht angegriffen.
Naja.
keine Ahnung, so Sportarten, die halt jetzt nicht, du sagst es, dieses mediale Interesse, wie dieses klassische Fußball, Basketball, Handball, Volleyball, was auch immer, sondern eher so Sportarten, die man im Alltag halt auch nicht macht. Wie zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich komme nochmal auf unseren Österreich-Urlaub zurück, da sind wir Segway gefahren. Gut, ob das jetzt Sport ist, muss man halt definieren. Aber wir haben auch Canyoning gemacht, dass wir da halt irgendwie zwischen den Bergen irgendwie rumgeschwommen sind und sowas. Und das sind halt Sachen, die machst du im Alltag nicht.
Das stimmt. Also unter dem Aspekt sind wir wieder einer Meinung, gar keine Frage. Mir war nur wichtig, deutlich zu machen, dass der Sporttourismus, der hat nichts mit Fernsehübertragung zu tun. Also ich wüsste keinen einzigen Sender, der irgendwie irgendwelche Sportarten im Tourismus überträgt. Also das glaube ich nicht. Und deshalb ist es eine Riesenchance, dort eben auf sich aufmerksam zu machen.
Wir kommen zu der dritten und meiner liebsten Frage wieder, persönlich.
Ja.
für dich, welche Sportarten treibst du denn am liebsten Urlaub?
Also mittlerweile ist ja unsere Tochter schon mehr als groß und meine Frau und ich sozusagen allein im Haushalt. Und wenn wir jetzt Reisen machen, dann sind es meistens Städtereisen. Und da ist das mit dem Thema Urlaub und Sport verbinden ein bisschen schwierig. Aber ansonsten ist das Thema für uns mehr besser als Berge. Und dann ist es eher Schwimmen und dann eben das Thema Joggen.
Okay, macht natürlich sehr viel Sinn. Gut, dann sind wir auch schon wieder durch. Du hast die drei Fragen wie immer natürlich bravourös gemeistert. Und wir bedanken uns, dass ihr wieder dabei wart. Wieder der Hinweis am Ende, abonniert uns gerne, bewertet uns und schreibt uns wie immer an sport@ist.de eure Meinungen, eure Hinweise, gerne auch weiterhin Themenvorschläge. Und dann hoffen wir, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Sagen bis dann und macht's gut.
Tschüss.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.